Schönen guten Morgen zusammen. Ich möchte uns nochmal daran erinnern, an dieses Erntedankfest und warum wir überhaupt danken für das Essen. Wir lesen das im 1. Timotheus 4. Denn alles, 1. Timotheus 4, Vers 4, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Haben wir im Jakobusbrief auch schon gelesen, ja? Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Jetzt nochmal, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn, ist der 5. Vers jetzt, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. So ist das, unsere ganzen Maßregelungen, auch gerade in der damaligen Zeit, dass die gesagt haben, das darfst du nicht essen, das darfst du nicht tun, das darfst du nicht tun. Das ist nicht richtig. Sondern alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Alles, was von Gott kommt, ist gut. Und deshalb beten wir vor dem Essen. Es wird geheiligt durch das Gebet. Aber natürlich wird nicht nur das Essen durch das Gebet geheiligt, sondern auch unser Leben wird geheiligt durch das Gebet. Und ich bin immer wieder erschrocken, wie krass der Unterschied ist in der Bibel zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Wie stark sich ein Christ verändert, dass das völlig auseinanderklafft. Wir kennen das Beispiel von dem ungleichen Joch. Zieht nicht am gleichen Joch mit Nichtglaubenden, mit Ungläubigen. Da wird das Bild des Jochs benutzt, was auf der Schulter von zum Beispiel Ochsen liegt. Und wenn ein Ochse die Richtung geht und der andere die, dann zerbricht das Joch, geht kaputt oder irgendwas. Und so trennt Gott das in der Bibel völlig. Wir sehen das manchmal nicht, weil wir das nicht geistlich beurteilen. Wir sehen das mit unseren Augen nicht. Weil, wenn ich über die Straße gehe und jemand neben mir hergeht und mir kommt jemand entgegen, er kann nicht sehen. Ist der anders als der? Glaubt der oder der nicht? Es ist nicht sichtbar. Und deshalb muss es geistlich gesehen werden. Und deshalb müssen wir darauf achten, was uns das Wort Gottes sagt, wie stark wirklich der Unterschied ist. Wir sehen das schon mal bei Menschen, die neu Christ werden. Eigentlich sehen wir das immer. Ganz besonders bei Menschen, die sich frisch bekehren, wenn sie völlig verändert werden. Und dann wird es sichtbar, dass sie alles oder vieles von dem, was sie vorher gemacht haben, was sie vorher gelernt haben, über Bord geworfen haben. Leider fallen wir hin und wieder oder oft wieder in alte Verhaltensmuster. Aber deshalb schenkt Gott uns sein Wort, dass wir dranbleiben. Wir fangen heute nicht mit der Apostelgeschichte an, sondern wir lesen im Kolosser. In Kolosser 3 ab Vers 5 lesen wir. Kolosser 3, Vers 5. Da steht: In Vers 1 steht, weil ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, also weil ihr jetzt Christen geworden seid, lesen wir Vers 5, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Vers 6, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen auch ihr einst gewandelt habt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Erstmal soweit. Erstmal nur diese drei Verse. Und hier in diesen Versen sehen wir schon, was für eine Trennung ist zwischen einem Christen und einem Nichtchristen, zwischen einem Kind Gottes und einem Nichtkind Gottes. Und er sagt uns hier, tötet daher eure Glieder. Das ist dann kein Selbstläufer, das ist eine aktive Angelegenheit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Was dann nachher steht, enthält keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da gehört noch viel mehr zu. Tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Das sind eigentlich Ansprüche, die wir für unser Leben ganz normal postulieren, also in Anspruch nehmen, wo wir sagen, das steht mir doch zu. Wer will mir da reinreden? Aber im ersten Vers sehen wir, da wir nun mit Christus auferweckt worden sind, oder wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist. Also, das heißt, dass wir, den ersten Christen wurde gesagt, die wurden genannt, die wurden nicht sofort Christen genannt, sondern in der Apostelgeschichte lesen wir, das waren die ersten, die, wisst ihr, den neuen Weg gingen. Einen anderen Weg. In der Stadt Gimpelsberg fällt mir das ab und zu aus, wenn ich mal ab und zu in meinen dusseligen Kopf geradeaus fahre, statt rechts in den Tunnel rein. Versteht ihr? Da fahre ich den alten Weg, den ich 30 Jahre lang gefahren bin. Und seit 5 Jahren, muss man überlegen, ob ich so alt bin überhaupt, kommt schon ungefähr hin, seit 5 Jahren fährt man dann den neuen Weg. Eigentlich dann nachher den richtigen Weg. Also, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, wenn ihr nun Christen geworden seid, dann ändert auch euer Leben. Tötet, wir kommen wieder zurück auf den 5. Vers, als die, die den neuen Weg gehen, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Das Alte in euch, das tötet. Und dann kommen hier einige Sachen, die den alten Menschen beherrscht haben. Aber der neue Mensch, der hat keinen Anspruch mehr darauf, auf dieses Alte. Der neue Mensch hat keinen Anspruch mehr darauf. Während der alte Mensch dachte, ich bin der Mittelpunkt des Universums, ich bin das Zentrum der Geschichte, ist ja auch verständlich, wenn ich nicht an Jesus Christus glaube und wenn ich nicht weiß, dass ich vor Gott stehen werde, dass mein Leben vor Gott offenbar ist, wenn ich da nicht von ausgehe, dann habe ich einen anderen Lebensinhalt als jemand, der sagt, Ich lebe jetzt hier den Rest meines Lebens noch. Gott hat mich dazu berufen. Und dann? Was ist dann? Dann bin ich in meiner ewigen Heimat. Man sagt manchmal etwas oberflächlich, da ist aber viel mehr dran. Man ist viel länger tot, als man lebt. Das sagt man manchmal etwas oberflächlich, aber die Verhältnisse sind schon gegeben. Unser Leben, sagt David, ist ein Hauch dann. Kurze Zeit sichtbar und dann nicht mehr. Im Verhältnis zur Ewigkeit. Und weil ich nun mit Christus auferweckt worden bin, wieso bin ich auferweckt worden als Christ? Wieso bin ich als Christ auferweckt worden? Wir lesen in Epheser 2, da ihr nun tot wart, müsste der erste Vers direkt sein im zweiten Kapitel, da ihr nun tot wart in Sünden und Vergehungen, hat er euch mit dem Christus auferweckt. Und wozu auferweckt? Zu einem Leben mit Christus. Also ist das der neue Weg. Ein Christ geht einen neuen Weg. Wir kommen zurück wieder zu Kolosser 3, Vers 5. Tötet eure Glieder auf Erden. Das hatten wir gerade schon. Und dann kommen einige, ich will die nicht im Einzelnen durchgehen. Wir wissen selbst, wie sehr uns das belastet, wie sehr das immer wieder hochkommt. Aber wir sind der Welt tot als Menschen. Auch wenn wir noch hier weiter leben. Wir sind tot und auferweckt worden zu einem neuen Leben mit Christus. Und da bei diesen Sachen können wir auch Egoismus zuzählen und was da alles so zugehört. Was uns heute immer mehr entgegenkommt. Wir hören immer mehr, dass wir Ellbogen gebrauchen sollen, dass wir gucken sollen, dass wir zurechtkommen, dass es uns gut geht. Und es ist immer nur verwurzelt in dem Hier und Jetzt. Das ist das, was der Mensch uns sagt. Du musst gucken, dass du hier und jetzt ein Leben findest, was dich erfüllt. Und deshalb fördert dieses Leben unseren Egoismus. Dass wir auferweckt worden sind zu einem neuen Leben in Christus, das hören wir kaum. Aber wir sehen gleich noch, wie sehr das auseinanderklafft. Das ist ja logisch, dass die Spanne ganz stark auseinandergeht zwischen jemand, der auferweckt ist zu einem Leben mit Christus jetzt und in der Ewigkeit. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir das übrigens, dass wir jetzt schon Kinder Gottes sind und ewiges Leben haben, nicht bekommen. Ewiges Leben haben. Also dass der Unterschied ist, klafft sehr weit auseinander zu jemand, der ewiges Leben hat oder der davon ausgeht, ich lebe jetzt noch. Weiß ich nicht, wie man das so denkt. Wenn man 50 ist, denkt man, man würde mindestens noch 80. Und wenn man 20 ist, denkt man, ja, wenn ich schon erstmal 50 bin, dann habe ich ja auch schon was hinter mir. Ich weiß nicht, wie das so geht. Aber dann denkt man eben nur in kürzeren Regionen. Also wir sehen jetzt hier im Vers 5, um diese ungöttlichen Dinge, um die Sachen, die nicht von Gott sind, steht hier, und das sind Eigenschaften, die nicht von Gott kommen. Wir müssen überlegen, welche Eigenschaften wir haben, die nicht von Gott kommen, die Gott uns garantiert nicht geschenkt hat. Um dieser Dinge willen, Vers 6, kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Ja, was ist denn mit dem lieben Gott? Ist der liebe Gott denn gar nicht tolerant? Hier steht, um dieser Dinge willen, also um der ungöttlichen Dinge willen, um das, was wir benutzen für uns, für unser Leben, was wir verschwenden in unserem Leben, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Wie ist das denn? Was haben wir denn da für eine Meinung drüber? Wir hören immer vom lieben Gott und hier lesen wir, dass um dieser Willen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt. Und auch hier wieder trennt die Bibel das ganz rigoros zwischen Kinder Gottes und, ich benutze den Ausdruck jetzt, Feinde Gottes. Paulus schreibt es an anderer Stelle, als wir noch Feinde waren. Das ist so rigoros, das bedeutet, so tolerant ist Gott gar nicht. Das ist unterschieden zwischen Kinder Gottes und Feinde Gottes. Und jemand, der kein Kind Gottes ist, was gibt es dann? Es gibt keine Schweizer Position dabei. Es gibt keine Schweiz. Es gibt keine politische Schweiz hier an dieser Stelle, der sagen kann, ich bin neutral. Sondern alles das, was in mir war und auch teilweise noch in mir ist, was ich selbstsüchtig verschwende, macht mich an dieser Stelle zum Feind Gottes. Und deshalb kommt um dieser Dinge willen der Zorn Gottes über die Menschen. Ist erschreckend, ja? Aber ich habe es heute ausgesucht, damit wir erkennen, in welch komfortabler Lage wir sind und dass wir keine innerliche Gemeinschaft mit Nichtchristen haben. Haben wir nicht. Gott, wir lesen, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Er eifert. Worum eifert Gott? Gott eifert um jeden einzelnen Menschen. Eifert Gott. Gott will das, dass du den neuen Weg gehst. Das ist sein Eifer. Gott will das. Gott will dir ein Leben schenken, was ihn ehrt. Und was dir ein Leben gibt, was seinen Namen verdient. Das ist ein eifernder Gott. Und deshalb ist es völlig getrennt zwischen Menschen, die Kinder Gottes sind, und Menschen, auf denen der Zorn Gottes liegt. Aber die Kolosserstelle zeigt uns, dass wir da aktiv gegen arbeiten müssen. Dass wir nicht passiv sind. Dass wir nicht meinen, jetzt bin ich Christ, ja und dann, jetzt setze ich mich in der zweiten Reihe und warte darauf, dass Jesus wiederkommt. Oder dass ich sterbe und dann bei Gott bin. Nein. Gott, hier steht, aktiv, tötet eure Glieder. Kämpft dagegen an. Das ist ein Kampf, den wir haben. Paulus sagt am Ende seines Lebens, ich habe die letzten 30 Jahre in der Sonne gelegen und jetzt sterbe ich an Hautkrebs. Das schreibt er nicht ganz so, sondern er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Das ist ein Kampf. Warum? Warum ist das ein Kampf? Weil das, was wir sehen, verlockend ist oberflächlich. Es verlockt uns, die natürlichen Dinge, die in unserem alten Leben waren, die wir abtöten müssen, die kommen immer wieder und sagen, ja, ob das jetzt mal ausreicht, was Gott für dich vorgesehen hat. Das ist in vielen Dingen so. Wir zweifeln in vielen Dingen an, dass es ausreicht, was Gott für uns vorgesehen hat. Und deshalb fangen wir an, in unserem alten Leben zu kramen, was da wohl noch besser war. Also, Habsucht, ich nehme jetzt nur mal eins raus. Habsucht. Ja, es war ja doch besser, als ich mein Geld für mich behalten konnte. Brauchte ich nichts in die Gemeinde geben. Ich will nicht das beanstanden, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich will jetzt hier nicht beanstanden, dass nichts in der Kollekte ist. Ich will das nur als Beispiel benutzen. Aber dann sagen wir, ja, dann bin ich doch lieber ein bisschen sparsam und halte noch ein bisschen für mich. Und so bin ich dann in meinem alten Denken, bevor ich Christ wurde und alles für mich hatte und mich nicht drum kümmern brauchte, was Gott von mir wollte. Aber es ist anders, es ist getrennt. Wir sind Kinder Gottes und daher sind wir aufgefordert, unsere alten Glieder, schreibt hier, unsere alten Leidenschaften zu töten. Und dazu gehört in der heutigen Zeit unbedingt unser Egoismus mit dazu. Wir müssen uns das merken, wir müssen das wissen. In dem Moment, wo wir diesen Kampf beginnen, müssen wir uns merken, wir haben was. Da sagt Paulus, es ist weit besser. Wir haben was, das ist mehr als Geld. Das ist mehr als Egoismus. Das ist mehr als Habsucht. Das ist mehr als Leidenschaft. Wir haben einen lebendigen Herrn bekommen. Einen lebendigen Vater, der sagt, und da hören wir die Liebe Gottes, wenn ich umgekehrt bin, sagt er, der lebendige Vater, der sagt, du bist mein Kind. Wir unterschätzen das, was es heißt, sein Kind zu sein. Wir unterschätzen das. Wir sehen nicht klar. Manchmal rutschen wir wieder auf den alten Weg. Fahren die alte, holprige Straße über die Mittelstraße, wo du eine halbe Stunde brauchst, bis du unten auf der Mauerstraße bist. Ja, wo doch der neue Weg so einfach ist. Ja, ist keine Ampel und nichts. Um dieser Dinge willen, die wir vorher gelesen haben, kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Und mit diesen Söhnen des Ungehorsams haben wir nichts mehr zu schaffen. Keine Gemeinschaft mehr. Wir sind erkauft durch sein Blut und sein Blut hat uns abgewaschen. Deshalb sind wir keine Söhne des Ungehorsams mehr. Wir sind seine Söhne, Kinder Gottes, wie ich es gerade schon sagte. Und dann sehen wir hier im 7. Vers, unter ihnen, also unter den Söhnen des Ungehorsams, unter ihnen seid auch ihr eins gewandelt. Das heißt, das war einmal. Es war einmal. Ich war einmal ein Egoist. Paulus toppt das, indem er schreibt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Aber hier lesen wir, das ist bei uns nicht mehr zu finden. Das war einmal, das ist Vergangenheit. Und wir müssen uns das sagen, jeder, der Christ ist, ich habe das eingetauscht in was Besseres. Das war einmal. Ich war einmal das Zentrum der Geschichte. Es war einmal, da drehte sich alles um mich. Da habe ich ein Leben geführt, da musste es richtig krachen. Es war einmal, da musste ich, was weiß ich, ich weiß, was bei mir mal war. Es war einmal, da musste ich die allerdicksten Autos haben. Es war einmal. Es ist wirklich so. Das ist Geschichte. Es war einmal. Und dieser Ding, ich muss mal eben, unter dem seid auch ihr eins gewandelt. Es war einmal. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Jeder hat da so sein eigenes, was auch immer wieder hochkommt. Aber das war einmal, das ist ausgetauscht worden. Ich bin in diesem alten Leben nicht mehr. Ich muss es nicht mehr haben. Das ist Geschichte. Unter ihnen seid auch ihr eins gewandelt. Es war einmal so, dass mich Autos gefesselt haben. Wer mich kennt, weiß, dass ich heute immer noch Autos gerne habe und mag. Aber die bestimmen nicht mein Leben, in keinster Art und Weise. Es war einmal. Was ist neu? Christus ist da reingekommen und er hat das, meine Leidenschaften, hat er an die Seite gedrückt. Da ist jetzt gar kein Platz mehr in meinem Leben. Sondern um mich herum ist mein Herr. Deshalb ist um mich herum kein Platz mehr dafür. Jeder, der mich kennt aus meinem alten Leben, der kann das bestätigen. Es war einmal. Es ist Geschichte gewesen. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Und obwohl wir das hier lesen, obwohl hier steht, als ihr in diesen Dingen lebtet, das bedeutet, das impliziert ja, dass wir da heute nicht mehr drunter leben. Und trotzdem kommt es heute an uns heran, noch teilweise. Unser Egoismus berührt uns auch heute noch. Und immer wieder kommt der Moment, wo ich denke, vielleicht denke, ich muss mehr gucken, dass ich mehr für mich überhalte. Das war einmal, weil ich das Gefühl habe, es sagte es gerade schon, es reicht nicht, was Gott für mich vorgesehen hat. Und so ist es hier an dieser Stelle, in diesen Versen so deutlich, dass wir, wenn wir mit Christus auferweckt worden sind, dass das Alte weg ist und Neues entstanden ist. Aber jetzt wollen wir uns noch mal mit beschäftigen, was tun wir denn, wenn uns das wieder berührt? Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Was machen wir denn, wenn wir wieder merken, zum Beispiel, dass wir Egoisten werden? Wir merken, ich bin zu egoistisch. Was tue ich dann? Ich gehe auf die Knie. Man muss nicht nur innerlich auf die Knie gehen. Ich weiß nicht, wer das äußerlich macht unter euch. Ich kenne euch zu wenig dafür. Mit Niklas habe ich schon mal auf den Knien gelegen, kann ich mich daran erinnern. Ich gehe auf die Knie und sage, Herr, das alte Leben hat mich wieder eingeholt. Herr Jesus, helf mir doch bitte, dass ich den Kampf wieder neu beginne. Dass das Alte wieder von mir abfällt. Ich muss es auch tun. Ich habe mich nicht ergeben. Versteht ihr das? Ich habe mich nicht der Sünde ergeben, sondern ich kämpfe dagegen und sage, Herr, ich hab's versaut. Mein Egoismus hat wieder gewonnen. Oder was immer uns beherrschen mag. Ich sage das gerade, jeder hat sein anderes Problem. Und ich sage, Herr, mein Problem hat mich wieder überwältigt. Ich bin Minimalist geworden in diesen Sachen und sage, Herr, hilf mir doch wenigstens, dass es morgen etwas besser wird. Wenigstens morgen. Und wenn das dann den Tag besser, wenn es das den Tag durch Gottes Gnade geklappt hat, dann sage ich, Herr, heute hat das funktioniert. Vielleicht schaffe ich es morgen nochmal. Und helf mir doch dabei, dass ich es morgen nochmal bewältige, nochmal schaffe, mit deiner Kraft. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Wir lesen in Epheser 6, lesen wir Vers 10. Epheser 6, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, also ist an Christen geschrieben, das wird er nicht Brüder nennen. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. So sieht unser Kampf aus. Nachher steht es noch etwas mehr, wo wir heute nicht drauf eingehen können. Da geht es nachher um die Waffenrüstung Gottes, die wir anziehen können. Aber da wird der Kampf beschrieben, wie der funktioniert. Nicht einfach zu sagen, ja, das ist jetzt so. Oder wir resignieren auch manchmal, dass wir sagen, ich schaffe das nicht. Oder ich brauche das jetzt einfach. Es gibt viele Argumente für uns selbst, haben wir viele Argumente. Sondern, hier steht im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn. Kämpft gegen das alte Leben. Kämpft gegen das, was euch immer wieder einholt. Kämpft, wir bleiben bei dem Beispiel Egoismus. Kämpft gegen euren Egoismus. Seid stark in dem Herrn. Und wie sieht der Kampf dann aus? Steht dann hier. Seid stark in dem Herrn. Und wenn wir den Kampf aufgenommen haben, steht, und in der Macht unserer Stärke. Falsch. Falsch. Steht da nicht. Der Kampf ist hier nicht in unserer Stärke, sondern in seiner Stärke. Er, Gott selbst, der macht uns stark, dass wir diesen Kampf gegen die listigen Pfeile des Teufels überhaupt bestehen können. Übrigens, meine Brüder, seid stark im Herrn. Vertraut, unser stark im Herrn sein heißt, vertraut auf den Herrn und werdet stark in der Macht seiner Stärke. Und so sehen wir zum Abschluss, wie weit das auseinanderklafft, ob ich ein Kind Gottes bin oder ob ich ein Feind Gottes bin. Das hat nichts miteinander gemeinsam. Was hat Paulus nimmt das Beispiel, was hat Licht gemeinsam mit Finsternis? Was hat Licht gemeinsam mit Finsternis? Nichts. Es hat nichts miteinander zu tun. Und deshalb müssen wir stark sein in dem Herrn und aktiv darum kämpfen und darauf vertrauen, dass unser Herr Jesus, wirklich ausreichend für uns hat, sodass wir unseren Egoismus gerne hinten anstellen können. Und dass wir tief in unserem Herzen wirklich darauf vertrauen können und sagen, Herr, bei dir habe ich alles. Mit dem anderen Zeug, das ist so eine Art Grundsatzentscheidung, auch die man in seinem Leben führt. Ich glaube, das gehört auch zur Bekehrung. Dass man sagt, mit dem alten Zeug, was mich früher beherrscht hat, möchte ich nichts mehr mit zu tun haben. Es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Herr, ich möchte der Sünde nicht mehr zur Verfügung stellen. Bis heute. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte für die Sünde nicht mehr zur Verfügung stellen. Heimlich für uns untereinander können wir viele Heimlichkeiten haben. Da können wir ganz schnurstracks leben. Kommen jeden Sonntag. Da sieht alles ganz intakt aus. Das kriegen wir hin. Weil 3 Monate hier in die Gemeinde gehen, kennen wir die Geflogenheiten. Das ist nicht meine Weisheit, ist erforscht worden. Wenn jemand 3 Monate in der Gemeinde kennt, kennt er die Gesetzmäßigkeiten und weiß, wie er störungsfrei durch das Gemeindeleben geht. Das wissen wir. Aber nicht bei Gott. Nicht so bei Gott. Bei Gott sind wir aufgedeckt wie ein offenes Buch. Ich will die Stelle gleich nochmal eben raussuchen. Wirklich. Hebräer 4, Vers 13. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern, ich warte, Hebräer 4, Vers 13. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft abgeben müssen. Deshalb, wenn wir heimlich leben, wir können zwar durch die Ordnungen der Gemeinde durchschlüpfen, aber es ist alles aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft abzugeben haben. Und damit möchte ich schließen für heute. Es ist alles aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Amen.